Fliegen mit dem iPad, das ist ein unverzichtbares Werkzeug für private Piloten. In der heutigen digitalen Welt hat das iPad sich schnell zu einem unverzichtbaren Werkzeug für private Piloten entwickelt. Egal ob bei der Flugplanung oder während des Fluges selbst, das iPad bietet zahlreiche Funktionen und Anwendungen, die den Alltag eines Piloten erheblich erleichtern können. In diesem heutigen Beitrag werfen wir einen Blick auf die verschiedenen iPod-Modelle, geben Tipps zum Kauf und zeigen euch, wie das iPad euch bei euren Flügen zukünftig sehr gut unterstützen kann.
Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Moin und herzlich willkommen in der Privatpiloten-Lounge und ich sage auch Moin zum Johann nach Stade.
Moin Fritz, alles klar bei dir?
Bei mir ist alles wunderbar. Wie ist es bei dir?
Sehr schön. Ja, mir geht's auch sehr gut. Endlich mal wieder in der Luft gewesen jetzt nach unserer Reise. Das tat gut.
War spannend, ne?
Ja, war eine tolle Reise und war jetzt toll auch wieder in die Luft zu kommen, aber ich muss an der Theorie arbeiten. Ich habe heute mit Sebastian, einem unserer Teilnehmer der Hörerreise, geschrieben. Der schreibt übermorgen seine Prüfung.
Aha.
Ich drück die Daumen.
Ist ja nicht so, dass jetzt bei dir Druck aufkäme, ne?
Schreibe ich heute nicht, schreibe ich morgen.
Okay, alles klar. Was mussten noch lernen?
Nur noch Navigation.
Ja, das ist ja schnell gemacht, ne?
Ja, das bisschen Rechnen noch.
Ne? Ja.
VHC und den ganzen Kram.
Ja, Sinus, Cosinus, Tangens nimmst du dann, da musst du nicht malen.
Genau.
Über was wollen wir heute quatschen? Also ich weiß ja, du hast einen neuen Artikel bei dir im Pilotenbedarf rausgebracht über verschiedenste iPad-Modelle.
Genau, weil Fliegen mit dem iPad ist ja so das gängige Fliegen. Ich habe zum Beispiel gerade gehört, dass es in den USA jetzt zugelassen ist bei den Prüfungen. Ne? Also es ist, du darfst das iPad mit in die Prüfung nehmen und für auch die Flugplanung damit machen.
Okay.
Ich weiß nicht, wie das gerade bei uns ist, die Regelung. Aber wenn wir mal ehrlich sind, nach der Prüfung benutzt, glaube ich, so ziemlich jeder das iPad. Oder ein anderes Tool, aber am Ende sind es dann doch häufig die iPads.
Absolut. Ist ja ein perfekter Helferlein heutzutage geworden, dass man sich das Ding schnappt, seine Flugvorbereitung macht und dann auch während des Fluges damit einfach navigiert. Blöd nur, wenn sich's ausschaltet, ne? Weil es überhitzt.
Absolut. Sehr wichtig. Gerade heute habe ich wieder ein Cooling Case verkauft. Und da war es halt auch sehr wichtig, den Kunden ordentlich zu beraten, weil der ein neues iPad hatte. Und den Artikel, den wir zu dem Thema hatten, der war einfach schon ein paar Jahre alt. Und die iPads sind ja eher größer als kleiner geworden. Und deswegen musste man das alles mal ein bisschen anpassen. Was für Modelle gibt es denn gerade? Was für Größen haben die? Und da muss man natürlich auch beim Kauf aufpassen, mit was für einem Flieger fliege ich denn jetzt eigentlich? Und in welchem Flieger passt welches iPad?
Weil wir gerade dabei sind, also wir beide sind ja überzeugte Apple-Nutzer, wir haben ja beide ein iPad. Was gibt's denn überhaupt gerade aktuell bei Apple für Modelle? Was kann man denn da alles kaufen gerade?
Also bei Apple gibt's gerade 4 unterschiedliche Modelle, wenn du so willst. Du hast die iPad Pros, die iPad Airs, das iPad und das iPad Mini. Mhm. Die iPad Airs und iPad Pros sind eher so die neueren Geschichten. Die sind auch ziemlich groß. Also gerade das iPad Air und das Pro kriegst du in 11 Zoll und in 13 Zoll. Das sind also schon ordentliche Klopper, wenn man so will.
Ich halte mal meins hier in die Kamera. Ich habe ja hier so eins. Das ist es. Das ist ja eigentlich genau, schon, kann man sagen, so ein MacBook, so ein Mac 13 Zoll, ne?
Ja, eben. Die sind schon recht groß geworden, ne? Und da muss man halt aufpassen. Dann gibt's halt das iPad, das ist ein 10,9 Zoll, bisschen vergleichbar zu den 10,5 Zollen, passt auch in viele der Geräte noch rein, die damals für das 10,5 Zoll gemacht wurden. Und dann haben wir noch das iPad Mini, was 8,3 Zoll groß ist. Mhm. Ansonsten unterscheiden die sich natürlich noch in ganz vielen Rechnerleistung, wie viel CPUs die haben, was für eine GPU die haben, was für ein Bildschirm die haben, Aber für das, was wir alles brauchen, ist das eigentlich weniger wichtig. Wichtig sind wirklich die Abmessungen, manchmal noch die Speicherkapazität und ganz, ganz wichtig die Batterielaufleistung, wobei da alle gleich sind.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Ja, also ich habe ja das iPad Mini und ich muss ja jetzt sagen, ich oller Blindfisch. Für mich ist das fast schon ein bisschen zu klein. Ich müsste eigentlich hier schon mit meinem Pro fliegen, um die Karten besser lesen zu können. Oder wie es der Fliegerarzt so reizend jetzt gemacht hat, er hat mir ja hier die Brille eingetragen ins Medical. Aber ich bin ja so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Schnösel und ich gehe natürlich
eitel.
Ja, eitel und ne, ich gehe natürlich nicht mit der Brille zum Medical. Ich versuche dann beim nächsten Sehtest versuche ich mal wieder ein bisschen besser abzuschneiden. Batterielaufleistung, klar, gerade wenn man die Navigations-App benutzt oder die Apps, die man da benutzt, sollte man natürlich gucken, dass man eben nochmal Stromversorgung mit dabei hat, also entweder Powerbank oder eben, was ja auch viele Flieger haben, auch hier unsere Fox Hotel, mit der wir unterwegs waren, dass die einen Zigarettenanzünder drin haben, dass man ein bisschen aufladen kann unterwegs. Ne? Ja.
Gerade hier was, wo wir gerade beim Video sind, habe ich hier auch so einen Pilot Charger, der hat auch einen USB-Anschluss und einen USB-C-Anschluss, also einen alten und einen neuen USB-Anschluss. Und das Geile an diesem Modell von Design for Pilots ist auch noch, dass da ein CO2-Warner drin ist.
Stimmt, den hattest du bei der Reise mit dabei, ne?
Genau, und ich finde diese CO2-Warner-Geschichten einfach mega spannend oder wichtig. Deswegen habe ich ja auch meinen Delta Zulu, weil gerade wenn du charterst und in irgendwelchen Gurken rumfliegst, wo du nicht weißt, wie die gewartet sind, ist es einfach immer gut, wenn du irgendwie was hast, was auf diese CO2-Geschichten, CO-Geschichten achtet.
Ja, ich glaube, da ist hier das Sennheiser Zulu ist da jetzt ganz weit vorne, ne?
Also das Lightspeed
Zulu. Lightspeed Zulu, damit sind die jetzt echt absolute Marktführer. Ich glaube, wenn Bose das jetzt noch reinbauen würde, dann wären das so die absoluten Platzhirsche.
Ja, dann würde das Headset dann auf einmal 2000 Euro kosten.
Wahrscheinlich. Auf was muss ich denn achten oder was würdest du denn aus deiner Erfahrung heraus sagen, wenn ich jetzt bei dir sage, ich will mir jetzt ein iPad fürs Cockpit kaufen, worauf muss ich denn achten?
Erste Frage, mit was für einem Flugzeug fliegst du?
Ja, tue ich. Also ich fliege entweder Traktor 172 oder ich fliege unsere Aquila, die 210, wobei ich da jetzt festgestellt habe, dass ich mir jetzt bei dir den Rum gekauft habe für die Cessna und jetzt stehe ich doof da und mache lange Ohren, weil jetzt kann ich mein iPad wieder nicht in der Aquila festmachen.
Ganz genau, das ist es. Ne? Das ist der große Unterschied, weswegen ich das immer frage. Die Aquila ist klassisch mit einem Stick gesteuert. Das heißt, du hast nichts, wo du das dran montieren kannst. In der Aquila wird's wahrscheinlich noch ganz gut gehen mit einem Saugnapf an der Seite, wo du dann den RAM-Mount befestigen kannst. Aber die Erfahrung ist, dass diese Saugnäpfe, gerade wenn du sie vorne in die Scheibe reinmachst, wenn die Sonne drauf strahlt, an sehr heißen Tagen dann einfach irgendwann den Geist aufgeben und dann runterfallen.
Ja.
Ist einem befreundeten Cirrusflieger mal passiert, dann ist das Ding dann schön auf diese ganze Knopfleiste, die dann da vorne ist, gefallen, wo du dann alle Alternators und sowas ausmachst, ne? Kommt richtig gut im Flug.
Klasse.
Ja. Deswegen sollte man darauf achten, wo man es hinmacht. Auch Cirrus ist ja das Gleiche, ist ja auch eigentlich ein Stickflieger, ne?
Ja.
Da empfehle ich schon, oder ich selber fliege am liebsten dann mit Kniebrett. Gerne dann mit so einem Kniebrett, wo du das Tablet so ein bisschen anwinkeln kannst, dass es nicht ganz flach ist. Es gibt aber Leute, die dann definitiv sagen, nee, das ist nicht gut, weil du immer den Kopf nach oben und nach unten bewegst. Ne? Also du hast nicht den Kopf nicht draußen. In der Cessna hast du den Vorteil, wenn du den RAM-Mount hast und das so halbwegs auf deinem Steuerhorn hast, musst du deinen Kopf nicht groß bewegen. Es reicht, wenn du deine Augen bewegst.
Ja.
Von draußen nach aufs Tablet und wieder hoch. Wenn du es auf dem Kniebrett hast, wirst du automatisch nach unten gucken und das wird dann natürlich irgendwann zu, also mir ist das noch nie passiert, aber es kann zu Schwindelgefühlen kommen. Gerade wenn du im Schlechtwetter fliegst, ist das natürlich, mit einer Cirrus zum Beispiel, ist das schon ein Thema.
Okay. Gut, jetzt haben wir die Halterung haben wir jetzt geklärt. Worauf muss ich jetzt noch achten?
Ein wichtiger Punkt zu der Halterung ist natürlich auch noch, wie groß. Ich habe, als ich in der Aquila geflogen bin, hatte ich mir auch mein größeres Tablet mal mitgenommen, habe mir das auch aufs Bein gelegt, beziehungsweise mit einem Kniebrett dran gemacht. Und dann auf einmal festgestellt, ich kann eigentlich gar keine vollen Ruderausschläge mehr machen, ne, weil das einfach voll im Weg war. Und dann bin ich umgestiegen auf mein iPhone eigentlich als Ersatz. Ja, da muss man gut gucken können, ne, wie du es gerade gesagt hast.
Ja, da bin ich ja raus.
Aber es stört halt wenigstens nicht.
Okay, alles klar. Ja.
Also wenn du wirklich einen Stickfinger hast und du willst es aufs Bein haben, ist meine Empfehlung maximal iPad Mini von der Größe her.
Mhm. Okay, habe ich.
Und alles andere musst du gucken, wie du das irgendwie mit einem Mount entweder im Cockpit oder an der Haube befestigst.
In der Aquila bei uns würde das ja wiederum funktionieren mit einem Saugnapf an der Seite, ne?
Sollte gehen, ja. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, aber eigentlich sollte es gehen. Wie gesagt, kann halt mal abfallen.
Wäre natürlich blöd, ne? Also gut, großes Display, ja. Und dann eben die Frage der Halterung, wo man sie denn festmacht.
Genau. Ansonsten hatte ich ja viele Sachen schon gesagt. Also Batterielaufzeit haben wir schon besprochen. Speicherplatz ist ein Thema, wenn man sein Tablet noch für andere Sachen nutzen möchte. Wenn du es rein für die Fliegerei nutzt, wie ich zum Beispiel, dann ist es egal. Dann nimmst du 64 GB und da hast du alle Daten der Welt, kannst du dir draufladen. Du kannst alle IFA-Datenbanken und sonst was draufladen. Das Ding reicht. Wenn du jetzt noch anfängst, wie ein befreundeter Cirrusflieger von mir, Netflix zu gucken auf dem Ding, dann hast du entweder eine sehr gute Verbindung oder du hast dir diesen Film vorher runtergeladen und dann wird es natürlich schon ein bisschen, dann musst du auf den Speicherplatz angucken.
Guckt der Netflix beim Fliegen oder?
Ja.
Quatsch. Was kennst du für Cirruspiloten?
Naja, die haben ja einen Autopiloten und einen guten Autopiloten nebendran sitzen.
Ach so, ja gut, okay, das ist ja okay.
Ja.
Okay. Also
du weißt ja, das Bose und auch das Lightspeed haben ja diese Möglichkeit, du kannst ja über Bluetooth hören und wenn der Funk kommt, dann wird's ja unterbrochen.
Ja, deswegen mache ich nie Musik an, wenn ich unterwegs bin, weil wenn so viel, ich bin ja immer auf der FIS-Frequenz und wenn dann so viel los ist, dann komme ich ja gar nicht mehr zu Musik hören.
Richtig.
Ja. Okay, also Display haben wir geknackt, Speicherplatz haben wir, Batterielaufzeit ist natürlich auch wichtig. Ich habe jetzt gerade bei meinem iPad Mini, habe ich mir Anfang des Jahres die Batterie wechseln lassen, weil die durch war. Mhm. Also eine neue Batterie rein. Ja, es ist besser geworden, aber es ist irgendwie auch jetzt nicht so der Oberburner. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Navigations-Apps einfach viel Batterieleistung wegfressen.
Absolut. Vor allen Dingen, wenn du nicht nur die Navigations-App nutzt, sondern auch noch irgendwelche Hintergrund-Apps nebenbei laufen hast. Du weißt ja, dass ich teilweise 3 oder 4 Programme gleichzeitig laufen lasse, die dann alle miteinander agieren. Und dann ist da ganz schnell der Saft leer. Also ich könnte mit nur der internen Batterie nicht fliegen. Also meinetwegen mal nach Uetersen oder irgendwie auf eine Insel vielleicht gerade noch so. Aber dann ist aber auch Schluss.
Ja, wir haben das ja selber gesehen, als wir nach Berlin-Schönhagen geflogen sind im Mai zum Start der Hörerreise. Da war ich sehr froh, dass du SafeSky anhattest, weil es wahnsinnig viel in der Luft los war. Nach Danzig, da sind wir ja auch, glaub, 2-3 Viertelstunde geflogen. Da mussten wir auch mehrmals unterwegs dann mal das iPad aufladen, weil es einfach so intensiv dann Strom wegzieht. Aber wie gesagt, diese Apps SafeSky, worauf wir ja noch zu sprechen kommen, das sind aber auch wirklich super Helfer, die man dann einfach im Cockpit dabei hat und die dann eben auch nochmal die 3 Augenpaare, die dann da eben drin sitzen, auch nochmal zusätzlich unterstützen. Ne?
Ja, unbedingt. Also wenn ich mich an den Anflug in Schönhagen erinnere, wo wir in der verlängerten Bahn auf einmal so eine PC-12 gekreuzt haben.
Ja.
Ich habe es mir jetzt diese Woche auf FlyStore angeguckt. Also das war schon nicht so weit voneinander entfernt.
Nee, obwohl wir sie ja alle 3 gesehen haben. Ne? Wir haben sie alle gesehen. Sie war auch im Steigen und ich habe dann auch nochmal nachgedrückt. Aber das ist schon irgendwie ein uncooles Gefühl. Also gerade wenn man jetzt auch sagen müsste oder könnte, ich habe den Flieger gar nicht gesehen im Abflug.
Ja, absolut.
Dann ist nochmal richtig, richtig blöd. Womit wir eigentlich noch bei einem ganz wichtigen Punkt sind beim iPad, nämlich der GPS-Funktionalität.
Richtig. Das wissen viele Leute nicht, weil sie es vom iPhone her gewohnt sind, dass das iPhone GPS-Empfänger hat. Das hat das iPad nicht standardmäßig. Es gibt bei den iPad-Modellen, also bei allen vier Modellen, dem Mini, dem iPad, dem Air und dem Pro, gibt es eine normale Version und eine, also eine Wi-Fi-Version und eine Cellular-Funktion, also eine Funktion, Modelle, die eine SIM-Karte haben können. Mhm. Und nur diese Modelle, die eine SIM-Karte haben können, haben auch ein eingebautes GPS. So, das ist ganz wichtig zu wissen. Man braucht die SIM-Karte nicht. Also in meinem iPad habe ich auch keine SIM-Karte, aber nur diese Modelle haben auch ein GPS, wenn man es denn nutzen möchte. Ich persönlich mache das. Das reicht mir auch aus. Einige Leute haben gesagt, nee, das reicht mir von der Genauigkeit nicht aus. Dann koppeln die das mit externen GPS-Empfängern. Kannst du ja auch machen. Das Sky Echo oder sonst was ist ja sehr beliebt. Da gibt's auch auf den Open-Source-Markt ein paar Modelle, die man sich dann irgendwo ins Flugzeug legt. Macht meiner Meinung nach am meisten Sinn, wenn man ein eigenes Flugzeug hat, weil sonst ist das immer echt eine Bastelei, das ganze Zeug irgendwie in den Flieger zu legen, vielleicht noch Kabel zu legen. Auch das will eine Stromversorgung haben, dieser GPS-Empfänger und so weiter. Und das war für mich der Grund, weil ich viele Flugzeuge immer wechsle, einfach auf das GPS des iPads zu setzen und das reicht vollkommen aus.
Absolut. Gerade wir beide, die wir jetzt nun mal nur in den Genuss von Vereinsfliegern kommen, aber wie du gerade gesagt hast, mit den ganzen Kabellagen da jedes Mal rumzueiern, da geht ja dann mehr Zeit da am Boden drauf, als dass man in der Luft ist.
Absolut.
Jetzt haben wir das jetzt alles geklärt. Jetzt haben wir unser iPad gefunden. Wie unterstützt mich denn jetzt eigentlich das iPad bei der Flugplanung und auch während des Fluges? Jetzt sind ja schon so ein paar Begriffe gefallen, Skydeam, Foreflight etc. pp. Wie kann ich denn jetzt schnell effektiv eine Flugplanung erstellen?
Bevor wir das machen, wollte ich noch eine Sache zu der Hardware sagen, die mir gerade eingefallen ist. Ich hatte es vorhin mal erwähnt mit dem Cooling Case. Das ist ja auch etwas, wo du dein iPad reinlegen kannst und da sind dann mehrere Ventilatoren dahinter, die das Ding künstlich oder halt anblasen und kühl halten. Mhm. Das ist nämlich wichtig, egal wo du es jetzt dran machst. Also Steuerhorn, da ist es halbwegs durch das Glare Shield abgeschirmt. Wenn du es gerade aber mit einem Saugnapf an die Scheibe dran machst oder wie ich es auf dem Kniebrett habe, ist uns das ja in Tschechien auch schon passiert, dass das iPad dann gesagt hat, und tschüss, mir ist zu warm. Ne?
Ja, genau.
Wie gesagt, dafür gibt's einerseits den Trick mit dem Cooling Case. An der Cessna habe ich mir jetzt angewöhnt, sobald wir in der Luft sind, dass ich dann dieses Röhrchen, was da aus der Flügelwurzel rauskommt, ne?
Ja, oben, ne? Die Belüftungsrohre, genau, dass du die gleich aufmachst, ne?
Ja, vielen Dank. Dass ich das dann immer echt auf mein iPad praktisch drauf pusten lasse,
ja,
damit das kalt bleibt, auch wenn die Sonne drauf strahlt. Also das als Tipp oder beziehungsweise als nochmal wichtiger Punkt fürs praktische Fliegen mit dem iPad ist einerseits Strom und andererseits Kühlung. Die zwei Sachen braucht es, damit es auch wirklich Spaß macht.
Ja, und natürlich auch noch ein zweites Gerät, ne? Also entweder iPad plus iPhone oder zwei iPads, ne?
Absolut, das ist Pflicht. Darauf sind wir ja eigentlich noch gar nicht eingegangen. Also ob das rein gesetzlich in Ordnung ist, nur mit dem iPad und mit den darauf befindlichen Karten zu fliegen. Und das ist es. Du brauchst aber ein Backup.
Ja.
Was für eine Art von Backup ist nicht festgeschrieben. Also es müssen keine Papierkarten mit an Bord sein. Du musst aber möglichst schnell ein Backup hervorziehen können. Das kann das iPhone sein, was bei den meisten der Fall ist. Oder halt ein zweites iPad. Wir beide haben ja sowieso jeder eins. Das heißt, wir sind da redundant unterwegs und dann haben wir ja auch noch unsere Handys, wo auch meistens noch irgendeine EFB-App läuft. Was man dann aber bedenken sollte, ist, wenn man den Flug startet, dass man auch auf dem iPhone, wenn das Backup ist, den Flug, man muss nicht in den Flugmodus gehen, aber dass man sich diese Route und sowas einfach schon mal alles eingeplant hat, ne? Weil wenn dein iPad ausfällt und du holst das iPhone raus und musst dann noch eine Route erstellen, dann kommst du ins Schwimmen.
Ja, deswegen waren wir so pingelig mit unserer Routenplanung auf unseren iPads, dass wir ziemlich genau die Routen abgeglichen hatten, wenn einer von uns beiden mal ausfällt.
Ganz genau.
Eben. Ja, das ist wichtig. Also, dass man das dann vielleicht bei SkyDeam, dass man sich das in der Cloud speichert, dass man das dann abrufen kann, wie du gerade gesagt hast, weil dann das iPhone aufzumachen und dann anzufangen, wo ist denn mein Flug, dann wird's interessant.
Richtig.
Das muss nicht sein.
Genau. Jetzt, wo du es gerade angesprochen hast mit Flugplanung und was können wir denn machen? Wenn wir mal an das Thema Flugplanung gehen mit, was muss ich denn überhaupt machen, ist ja das Erste, was wir checken, meistens das Wetter. Und zwar schon Wochen im Voraus. Da benutze ich persönlich tatsächlich für Planung irgendwie alles, was in einer Woche ist, gucke ich mir einfach in der Wetter-App vom iPhone oder auf wetter.com das Wetter an, weil das schon halbwegs mir eine Idee gibt, ist das ein fliegbarer Tag oder nicht. Also da reichen dann noch die Standard-Bordmitteln von den iPads. Wenn es dann natürlich näher dran geht an den eigentlichen Tag, wo ich losfliegen möchte, dann nutze ich gerne die Windy-App und Flugwetter,
ja.
Um mir da die Informationen zu holen. Gerade Windy hat ja echt toll aufbereitete Grafiken. Du kannst dir tatsächlich auch flugspezifische Informationen da rausholen. Ich glaube QNH, du kannst Winde rausholen. Du hast an vielen Flugplätzen auch das Meter abrufbar und vor allen Dingen Webcams,
ja.
Was auch immer wichtig ist. Ich habe mir letztens erst die Folge von Christian und dir mit zum Thema Flugplanung angehört. Und da ging es ja auch darum, dass er sich auch die Webcams von den Flugplätzen anguckt. Das finde ich eine sehr, sehr schlaue Idee.
Ja, wobei, ich habe jetzt gerade auf eine Webcam zugegriffen von einem Platz und da war das Bild ein halbes Jahr alt.
Echt?
Und dann schreiben die drunter, aktuelles Webcam-Bild. Ich weiß nicht, ob die Daten mit dem Maulwurf durchs Internet getragen haben, keine Ahnung, aber das fand ich ein bisschen krass. Halbes Jahr altes Bild.
Puh. Ja, da sollte man sich nicht drauf verlassen. Aber wenn im Sommer an der Webcam Schnee liegt, dann weißt du, dass das nicht ganz aktuell ist.
Ja, dann ja, dann war es Photoshop.
Genau.
Okay, alles klar. Also, was vielleicht auch noch wichtig wäre, Garfour, ne?
Richtig.
Dass man
da liebe ich ja diese Flugwetter-App vom Deutschen Wetterdienst.
Ja, genau. Also Flugwetter, bist du ein ganz großer Benutzer, aber das machst du ja auch gerade wegen deiner Ausbildung gerade, dass du das benutzt.
Ja, würde ich auch so machen.
Ja, und Garfour gibt auch noch mal, ja, Garfour kann man eigentlich sagen, ist noch mal so richtig reingezoomt, ne, ins Bundesgebiet und dann noch mal auf die jeweiligen Gebiete, wo man eben unterwegs ist. Und dann kann man sich da ein richtig gutes Bild von machen.
Ja, und vor allen Dingen kannst du dir die Entwicklung angucken. Das eine, Garfour, sagt ja jetzt, okay, den aktuellen Stand. Aber wenn du dann die nächsten beiden Garfour-Vorhersagen dann dir anguckst, dann siehst du ja, wie sich das entwickelt. Mhm. Wird's eher grüner oder wird's eher oranger und roter? Dann weißt du, dass du eigentlich noch nicht mehr los musst.
Ja, genau. Also Wetter ist auch bei SkyDeam ist das sehr gut. Mit den Metas und mit den TAFs, die man an der Seite hat, mit den Reitern, da kann man sehr, sehr viel machen. In Vorflight ist das sehr, sehr mächtig. Ich benutze ja beide Navigationen, weil ich ja mit dem Vorflight dann in den USA unterwegs bin. Und da muss ich sagen, ist die Wettervorhersage wirklich exzellent. Also man kann wirklich schon eine Woche vorher ziemlich gut sich ein Bild von der Wettersituation an dem Platz machen, wo man fliegen gehen will. Mit Streckenwetter und ich habe bis jetzt festgestellt, das trifft zu 98% auch immer zu.
Ja, also das ist, da ist Vorflight in Amerika sicherlich sehr gut. In Deutschland, finde ich, sind die Wetterdaten, die Vorflight verwendet, nicht ganz so aussagekräftig wie zum Beispiel Flugwetter, finde ich. Natürlich sind die Meters die gleichen.
Ja, ja, natürlich.
Aber alles,
ja.
Was in Richtung Forecast oder sowas, ja, ist anders gerechnet mit einem anderen Modell.
Ja, gebe ich dir recht, das stimmt. In den USA weiß ich nicht, woran das liegt, dass die so zuverlässig, so genau arbeiten. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht.
Das ist das amerikanische Wettermodell. Das ist, wenn du so ein bisschen dich mit Wetter auskennst, dann und so den ein oder anderen YouTube-Channel wie jetzt Kachelmann-Wetter oder sowas anguckst, dann siehst du, dass es immer zwei Wettermodelle gibt. Es gibt das europäische Wettermodell und das amerikanische GFS-Modell. Kann man übrigens bei Wingly auch tatsächlich aussuchen, nach was für einem Wettermodell einem das angezeigt wird. Ah, nicht Wingly, Windy, sorry.
Wollte schon
und
sagen.
Da siehst du dann tatsächlich die Unterschiede, wie das gerechnet wird.
Mhm.
Also alles, was Forecasts sind, jetzt nicht TAFs, sondern wirklich irgendwelche vorberechneten Sachen, ist bei ForeFlight ein bisschen in Europa, naja, nicht ganz so das, was man dann wirklich vorfindet.
Mhm. Lass uns ein bisschen noch über die Navigation sprechen. Wir haben ja gesagt, es ist wichtig, dass man diese Cellular eben mit drin hat im iPad, um das eben richtig nutzen zu können. Navigation ist ja dann quasi so das A und O, um auch Positionsbestimmungen machen zu können.
Absolut. Also wie gesagt, man braucht das GPS. Da ist natürlich ganz wichtig, wenn man fliegen geht, einmal das Kartenmaterial vorher geupdatet zu haben. Das heißt, zu Hause, wenn man WLAN hat, oder man macht sich auf dem Flugplatz einen Hotspot oder sowas, aber eigentlich fragen alle Programme, wenn sie eine Internetverbindung haben, ob sie noch up-to-date sind. Und jeder, der zum Beispiel SkyDemon nutzt, weiß eigentlich, dass bei fast jedem Start kriegt er die Nachricht, Achtung, ich hätte gerne mal ein Update. Mhm. Weil mal irgendwelche neuen EDRs wurden eingeführt. Ne, jetzt haben wir bald die Europameisterschaft, jetzt sind die ganzen EDRs über den ganzen Stadien veröffentlicht und die werden dann alle ins Programm reingeladen. Deswegen ganz, ganz wichtig, Kartenmaterial vor dem Flug einmal updaten. Weil keiner von uns will in irgendeine EDR reinrasseln, von der er nichts weiß.
Richtig, ganz genau. Ja, da ist immer viel Bewegung drin, gerade beim Kartenmaterial. Da wird immer viel gemacht. Auch bei ForeFlight ist da immer viel. Also ForeFlight kündigt das auch immer sehr ausführlich an, dass sie gerade neue Testläufe mit ihrem neuen Programm dann eben machen. Also gerade wenn für die Apple-Geräte neue Betriebssysteme rauskommen, dann wird neuer Testlauf gemacht. Das wird im Vorfeld angekündigt. Das stimmt. Aber diese Navigations-App können ja noch mehr außer Wetter und eben Navigation. Sie haben ja auch teilweise die beliebten Checklisten dabei. Ne? Wie oft sitzt man im Flugzeug, sucht die Checkliste von der C-172P und dann muss man wieder feststellen, irgend so ein reizendes Vereinsmitglied hat sich die Checkliste mal kurzfristig ausgeliehen.
Ja, kann schon mal passieren, ne?
Ne?
Weil es ist ja eine spannende Bettlektüre.
Absolut, absolut. Also sie sind...
Ja, von daher, also ich glaube, im SkyDemon gibt es diese Funktion nicht mit den Checklisten. Das ist eine ForeFlight, kenne ich sie, diese Funktion. Ich weiß gar nicht, wie es in Garmin Pilot aussieht.
Das weiß ich nicht, das benutze ich gar nicht, Garmin Pilot. Da müssten wir eigentlich mal Fabian Kienzle fragen.
Richtig. Weil das ist ja auch noch, also in Amerika ist das zu ForeFlight definitiv das zweitmeistgenutzte Programm.
Ja, stimmt.
Eben. Aber die Checklisten sind natürlich super. Es gibt andere Apps dafür, die das auch können. Es gibt sogar teilweise Apps, die dir die Checklisten vorlesen können, die du dann teilweise, also wo du dann wirklich mit der App interagieren kannst per Sprache. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber wollte ich mal irgendwann die Tage mal ausprobieren.
Mhm.
Weil ich das eigentlich ganz spannend finde, so einen Co-Pilot zu haben, auch wenn keiner dabei ist.
Fühlt man sich auch nicht so allein im Cockpit, finde ich.
Richtig.
Ja, und was natürlich auch spannend ist, ist natürlich, da kannst du, glaube ich, jetzt gerade ein Lied von singen, von der Performance-Berechnung, ne?
Absolut. Und auch ganz wichtig. Also ich persönlich muss ja die Performance-Berechnung immer händisch jetzt gerade machen, noch als Flugschüler. Aber ich check das nochmal gegen mit SkyDemon. Und meiner Meinung nach ist es extrem wichtig, diese Performance-Berechnung auch mal gemacht zu haben oder vor jedem Flug gemacht zu haben. Nicht nur, weil es vorgeschrieben ist, sondern weil es einem wirklich hilft. Dieses Programm, also SkyDemon vor allen Dingen, rechnet dir die Flüge nur so gut, wie du die Daten gefüttert hast. Und wenn du nur einfach den Startpunkt und den Endpunkt einträgst plus nochmal die Linie ein bisschen verschiebst, ist das halt noch keine vollständige Flugplanung. Du musst auch einmal auf dieses kleine Dreieck da drücken und dort deine Daten eingeben. Mit was für einem Flugzeug bin ich eigentlich unterwegs? Weil wenn du da eine Cirrus ausgewählt hast und du fliegst auf einmal mit der Aquila und wunderst dich, warum du irgendwie eine Dreiviertelstunde länger brauchst, dass das nicht passt und dann deine Spritberechnung auch nicht passt und so weiter und so fort. Deswegen muss man diese Programme wirklich gut pflegen. Auch was Weight and Balance angeht, können die ja extrem viel. Aber du musst dein Flugzeug vorher einmal hinterlegt haben. Deswegen für jeden, der mit diesem Programm unterwegs ist, empfehle ich, sich erstmal intensiv zu Hause damit hinzusetzen, einen Flug zu planen und auch sich so ein bisschen da reinzulesen, was denn notwendig ist.
Ja, ganz, ganz wichtig. Wir sind eigentlich schon mitten voll im Thema drin, bezüglich dieser ganzen hilfreichen Apps, die es gibt. Es ist ja nicht nur SkyTeam, Garmin Pilot und ForeFlight, sondern es gibt ja darüber hinaus noch eine Vielzahl an Apps, die man benutzen kann. Ein paar haben wir schon angesprochen, klar. Das sind zum einen unsere Navigations-Apps, die wir benutzen, ganz klar. Was gibt's noch neben den bekannten? Was ist da noch auf dem Markt?
Das hatten wir aufgeführt. Wir hatten ForeFlight, die du sehr gut findest in Amerika. In Deutschland, weiß ich noch, sind wir einmal zusammengeflogen, da hast du es dann irgendwann zur Seite gelegt und gesagt, wir fliegen jetzt mit deinem SkyDemon, ja, weil du damit irgendwie nicht zurechtgekommen bist. Versuchst du es noch regelmäßig oder hast du das jetzt für dich so eingeteilt, dass du sagst, nee, SkyDemon mache ich in Deutschland und ForeFlight in Amerika?
Ja, mache ich tatsächlich. Also in Amerika benutze ich auch deswegen ForeFlight, weil ich die Grafik von den VFR-Karten dann bekomme. Und du hast einfach eine bessere Darstellung und bekommst auch ein viel besseres Gefühl dafür. Man muss ganz ehrlich dazu sagen, ForeFlight ist ein riesenmächtiges Navigationsprogramm. Ich habe damals mich drei Wochen sogar, bevor ich meinen Checkflug in LA gemacht habe, habe ich mich mit dem Ding auseinandergesetzt. Und dann kommt dieser Checkflugtag und dann denkst du dir, ach, guck mal, das ist ja ein neuer Reiter, den können ja auch noch gar nicht. Und drückst du dann da drauf und schwupp bist du in einem Unter-Unter-Unter-Menü. Und ach, guck mal, kenne ich ja noch gar nicht, ja wild. Also ist mit Vorsicht zu genießen. Hier in Deutschland weiß ich, vielleicht steige ich mal auf ForeFlight um. Ich weiß es noch nicht. Ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, ist eine Preisfrage. Muss man ganz ehrlich sagen, das kostet ja auch 2,22 €, ne?
Naja, deswegen war gerade meine Frage. Momentan benutzt du ja mehr oder weniger zwei Programme.
Ja, wobei SkyDeam habe ich momentan mit einem Monatsabo. Kaufe ich mir ein Monatsabo und dann die VFR habe ich mir jetzt noch mal für ein Jahr gekauft für SkyDeam und die SkyDeam an sich benutze ich jetzt im Monatstakt. Mhm. Wie gesagt, Garmin Pilot überhaupt nicht. Und dann gibt's ja noch das Pendant SkyMap, ne?
Genau, das fliegt ja zum Beispiel Pilot Frank, wenn ich das richtig weiß. Es gibt ja noch andere Apps in diese Richtung. Es gibt sogar Open Source Programme, die du auch dafür nutzen kannst, die angeblich auch aktuelle Daten haben, wobei da wäre ich wahrscheinlich schon sehr vorsichtig, das zu nutzen. Wobei eigentlich sagen ja alle Apps, du bist selber dafür verantwortlich, wie du uns nutzt und du musst gucken, ob das jetzt passt oder nicht.
Ja.
Also da schließen sie ja alle die Haftung aus.
Absolut. Was ja, benutzt du eigentlich fürs Wetter?
Wetter, habe ich ja gesagt. Also meine Go-To-App ist Flugwetter. Die finde ich klasse. Das erste, du machst die Wetter-App auf und das erste, was dir angezeigt wird, ist das GAFOR und das Regenradar von Deutschland. Das heißt, du hast gleich mal einen Überblick, was du so hast. Du kannst ja diese 3-Tage-Wetterprognose dir angucken. Die nutze ich auch immer sehr gerne. Vor allen Dingen, findet jetzt mein Schulungsflug statt oder nicht. Das ist immer ganz gut. Und eine weitere tolle Funktion ist das Meteogramm. du kannst dir ja unten über das Plus-Symbol suchst du dir einen Flugplatz aus und dann gehst du auf den Flugplatz und kannst dir Meteogramme einzeigen. Das heißt, du hast diesen tollen, dieses Querschnittsbild mit den Wolken und den Temperaturverläufen über den Tagesverlauf oder ich glaube sogar über 2 Tage, so dass du einfach siehst, wie sich das Wetter entwickelt.
Das ist cool. Das also ist flugwetter.de.
Ja, das ist flugwetter.de, ne? Das ist die App, die offizielle App des Deutschen Wetterdienstes. Also wenn du einen PC-Met-Zugang hast, hast du auch den Zugang zu Flugwetter.
Krass. Was kostet dieser PC-Met-Zugang? Magst du das verraten?
Boah, da fragst du mich gerade was. Lass mich schnell googeln. Du kannst ja mal sagen, was du benutzt.
Ja, ich benutze unter anderem auch Wetter Online, so wie du. Ich habe Windy, benutze ich auf den Geräten und auch AeroWeather. AeroWeather gibt es in 2 verschiedenen Ausgaben. Einmal die First Officer-Ausgabe und die Captains-Ausgabe. Die First Officer, die ist ein bisschen beschnippelt. Da gibt's ja nicht so viel. Und bei der Captains-Ausgabe, die kostet im Jahr, boah, lass mich nicht lügen, ich glaube 11,99 € oder irgendwas oder 14,99 €. Also für ein Jahresabo richtig gut. Und dann hast du alles drin. Also wirklich angefangen vom SIGMET über weltweite Wetterdaten, über MetaTAF an den einzelnen Plätzen. Du hast, ach komm, jetzt mache ich es auch mal auf, damit ich jetzt auch wirklich alles richtig erzähle. Du kannst dir Gruppen anlegen, du kannst Flugplätze suchen, du hast eine Mitteilungszentrale, du kannst dir Alarmfunktionen einstellen, wenn irgendwo das Wetter schlechter wird. Du kannst dir Dokumente abspeichern. Wie gesagt, die SIGMES gibt's, dann gibt's noch oben einen Taschenrechner. Du kannst Korrekturen für kalte und warme Temperaturen eingeben. Windkomponenten, Crosswind-Komponenten können eingegeben werden. Kraftstoffrechner hast du mit dabei. Also richtig viel für wirklich kleines Geld. Und du kriegst halt eben auch sofort angezeigt, kann ich VMC oder muss ich IMC fliegen? Oder ist das Wetter dementsprechend? Das ist eine richtig coole App. Kann ich nur empfehlen.
Genau. Hast du die Pro-App-Version oder die kostenlose?
Ich habe die kostenpflichtige, ich habe das Captain's Abonnement.
Ah, oh, okay. Weißt du, wie teuer das ist?
14,99 € oder 11,99 €. Nagel mich doch jetzt nicht bitte fest, das möchte ich jetzt nicht.
Naja, aber das ist ja ein flanker Fuß, weil ich habe gerade rausgefunden, also PC-Met, das sind 79,50 €.
Ah, siehste. Guck mal nach, was es kostet. Komm, wir gucken mal. So.
Aber du kennst ja meine Einstellung, das ist, wir Piloten fliegen gerne mal irgendwie für mehrere hundert Euro irgendwo hin, nur um Schnitzel essen zu gehen, aber sparen dann an solchen Apps.
Richtig, so sieht's nämlich aus und das sollte man nicht tun.
Sehe ich nämlich genauso. Also ich werde meinen PC-Met-Zugang bestimmt behalten, solange ich damit zufrieden bin. Und wenn du mich von AeroWeather überzeugst, dann werde ich den dann halt kündigen und mir da die Pro-Version holen, aber ich finde es überhaupt nicht verwerflich, da auch mal Geld hinzulegen.
Also die Pro-Version, die ich habe, kostet im Jahr 8,99 €.
Naja.
Das ist jetzt nicht die Welt. Finde ich jetzt nicht schlimm. Also kann man wirklich mal ausgeben. Ich bin ja immer noch am Überlegen, ob ich mir noch mal flugwetter.de kaufe. Diesen PC-Met-Zugang, weißt du, den du da auch benutzt.
Muss man ja mal. Das ist ja das Tolle, deswegen mag ich Vereinsfliegen. Da hat man ja Kollegen und da kann man mal reingucken. Mhm. Kann man vielleicht auch über irgendwelche Wege auch nochmal einen Zugang erhaschen. Und dann kann man das mal ausprobieren. Und wenn man das dann gut befindet, dann kann man sich das ja holen.
Stimmt.
Das Tolle ist ja auch, also falls mal was passieren sollte, dann habe ich ja über meinen Zugang, also der für mich personalisierte Zugang, zeigt ja auf, dass ich mir eine Wetterberatung vorher eingeholt habe, ne?
Ja.
Weil ich das ja ordnungsgemäß vor jedem Flug checke, sieht dann das System, okay, der war drin und dann ist er fliegen gegangen, also hat er ja vorher eine Flugwetterberatung gemacht.
Genau, richtig. Flugwetterberatung und ganz großes Thema jetzt natürlich Flugplanung an sich. Startrollstreckenberechnung, Landeberechnung, Top of Climb, Top of Descent, Kraftstoffverbrauch, Also wir sind gerade mitten im Thema
Performance.
Richtig. Du machst das natürlich spannend. Alles zu Fuß und im Kopf. Du kannst es gerade aktuell im Kopf ausrechnen, glaube ich, ne?
Unbedingt, ja, natürlich. Nein, dafür gibt's doch ganz tolle Tabellen. Dann, wenn ich im Flieger bin, dann greife ich nach hinten, hole mir dieses dicke Buch raus, suche mir die Tabelle raus, hole mir noch einen Bleistift und ein Lineal und dann gehe ich in den Tabellen immer hoch, links rüber, weiter rechts und so weiter, bis ich meine Landestrecke ausgerechnet habe und stell dann fest, dass ich irgendwie schon 10 Meilen über den Flugplatz hinaus.
Da waren sie wieder meine 3 Probleme. Zu hoch, zu schnell, zu nah am Platz. Aber die Landestreckenberechnung, die hat funktioniert.
Genau, dafür weiß ich jetzt, wie lange es gewesen wäre, wenn ich gelandet wäre.
Geil.
Schön. Nein, aber du hast ja ein richtig geiles Tool. Also das fand ich schon, habe ich in Tschechien schon das erste Mal bewundert.
Geronimo. Mhm. Ja, von Klaus Richter. Klaus Richter ist bei uns in der Firma, ich glaube, noch aktiver Kapitän. Der hat das Flugbuch auch geschrieben. Das ist so einer, der findet das total cool. Der friemelt halt gerne. Total cooler Typ. Geronimo gibt's für alle möglichen Flugzeugmuster, Modelle, angefangen von der Cirrus über die verschiedensten Modelle von Cessna, Aquila, und da kannst du dann eben sagen, okay, alles klar, also jetzt machen wir erstmal 1 Weight and Balance. Wir geben mal den dicken Kloß auf der linken Seite ein. Dann wie viele kommen noch dazu? Wie viel Sprit hast du dabei? Bist du überhaupt noch innerhalb deiner Norm? Dann kannst du deine Streckenberechnung machen, dass du sagst, du kommst mit dem Sprit, den du da getankt hast, so und so weit. Du hast deine Top-of-Climb-Angabe, Top-of-Descent, das ist alles mit dabei. Du kriegst angezeigt, wie viel Startrollstrecke du dann hast mit dem Gewicht, dass du eben deine Temperatur eingibst, dein QNH, hast du Asphalt, Gras, wie hoch steht das Gras, ist es eine abfallende oder eine ansteigende Bahn, das kannst du alles noch mit eingeben und dementsprechend bekommst du dann da eben eine ganz, ganz saubere Berechnung eben am Schluss raus. Da hat sich der Klaus wirklich sehr, sehr viel Mühe mitgegeben. Finde ich großartig. Es ist halt wahnsinnig zeitsparend, muss man sagen. Das ist eine Zeitmaschine, die man dann da eben hat. Und als wir damals in Danzig da gesessen haben und haben da auf unsere Bezahlung gewartet, da habe ich ja dann damit auch rumgerechnet.
Ja, genau. Daran kann ich mich noch erinnern. Also es ist ein wirklich geniales Tool, um sich auch ein bisschen sicherer zu sein. Ich weiß noch, als wir losgeflogen sind, haben wir ja auch nochmal geguckt, sind wir überladen, wie viel Sprit können wir mitnehmen und so weiter. Und da hilft das Tool natürlich enorm.
Also wir 3 schlanken Jungs plus den Sprit und wir waren nie überladen, ne?
Richtig. Wir waren so on point, würde ich sagen, ne?
Ja, wir waren so 1,5, 2, 3 Kilo waren wir unter MTOW. Aber unsere Cessna hat uns wirklich treu und gut von A nach B gebracht, hat es auch ganz toll gemacht. War super. Gar kein Ding. Du hast ja so eine total geile App, die du immer aufmachst, dieses SafeSky. Da schiele ich ja auch immer mit einem Auge rüber, wenn wir unterwegs sind. Erzähl doch mal darüber, bitte.
Richtig. Also diese App liebe ich, seitdem ich sie, glaube ich, letztes Jahr entdeckt habe. Wir wissen ja, dass das Wichtigste bei der VFR-Fliegerei das Rausgucken ist. Wir wissen aber auch, wie gut andere Kisten bei bestimmten Wetterverhältnissen zu sehen sind. Und deswegen finde ich es immer ganz toll, gerade wenn wir irgendwie auf einem Fly-In fliegen, nach Gelnhausen oder Burg Feuerstein oder jetzt nach Schönhagen, wo wir wussten, okay, von uns kommen 9 und dann kommen nochmal 20 Leute aus Dänemark, das wird voll. Da fühle ich mich einfach wohl, wenn ich irgendwie eine gewisse Luftraumbeobachtung habe. Jetzt haben wir in unseren kleinen Fliegern nicht so was Tolles wie TCAS, aber wir haben zumindest mal ADS-B, wir haben FLAM, wir haben, was gibt's noch? Es gibt noch andere Modelle, die funken und rein theoretisch haben wir auch noch die Funk-Aufzeichnung von Handys und so weiter. Und genau da kommt SafeSky ins Spiel und das bündelt nämlich als einziges Programm, das ich kenne, alle diese Frequenzen und verschafft dir dann ein Lagebild. Du kannst dir das anzeigen, entweder als Karte oder so als Radarbild um dich herum. Und dann siehst du halt die unterschiedlichen Flieger. Ob jetzt Segelflieger, die Flam fliegen, oder ULA haben ja auch häufig noch einen Flam drin, oder halt die Echo-Kisten oder irgendwelche anderen, die halt einen ADS-B-Transponder drin haben, die siehst du halt. Und teilweise, wenn dann noch andere Leute die SafeSky-App haben, würde auch das noch angezeigt werden, also praktisch von Handy zu Handy. Aber da hat das Flugzeug ja meistens irgendwie ADS-B oder Flam. Jedenfalls siehst du damit viel, viel mehr. Ich benutze diese App zum Beispiel auch, wenn ich Flugleiterdienst mache, um ein bisschen zu gucken, wer kommt denn da und wo ist wer. Ist ganz spannend. Und ich habe mir tatsächlich von SafeSky auch die Pro-Version gegönnt, weil ich das dann mit SkyDaemon koppeln kann. Und das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Die App läuft im Hintergrund und ich kriege dann in meinem SkyDaemon-Display auch alle Ziele angezeigt.
Das heißt, ah, cool, wenn also du integrierst rumfliegen, das dann. Du musst genau dann zwischen den Apps nicht hin und her wechseln.
Ganz genau. Ich sehe alle Flugzeuge bei uns im SkyDaemon und kann dann ja auch, hatten wir ja auch das, ich saß hinten auf dem ersten Flug, ne, und habe dann gesagt, passt mal auf, da vorne irgendwie 11 Uhr, da müsste einer sein oder da müsste irgendwo ein Segelflieger kreisen und so weiter. Das ist einfach schon praktisch, weil du mit der App siehst du die definitiv früher, also auf diesem Radar, sage ich jetzt mal, siehst du die Flugzeuge früher, als wie du sie in echt sehen würdest.
Mhm. Coole Sache.
Absolut.
Safe Sky.
Kann ich nur empfehlen.
Ja.
Ja, eine App, die du dann wiederum verwendest, auch jetzt gerade auf unserem Flug nach Polen, ist ja die Flugerfassungs-App vom Vereinsflieger, wo du ja jetzt neuer Nutzer bist, seitdem du bei uns im Verein bist.
Ja, genau. Flugerfassung. Man sollte sich natürlich auch immer im Vorfeld genau mit der Bedienung einer solchen App auseinandersetzen, bevor dann der Spartenleiter einen dann anschreibt per WhatsApp und sagt, hast du in Schönhagen tatsächlich 5 Landungen gemacht? Nein, habe ich nicht.
Gefühlt? Ja. Nein, so schlimm war es nicht.
Nee, die Meinungen über Flugerfassung gehen weit auseinander. Die einen schwören da drauf, die anderen sagen, ja, ist nicht so gut. Der Empfang geht manchmal verloren. Man sucht sich über den Vereinsflieger, sucht man sich sein Flugzeug aus. Das ist ja in der Datenbank hinterlegt. Und dann sagt man eben, okay, ist das Motorzeit, ist das mit Rollen? Und dann trackt die App alles komplett selbstständig. Also man muss gar nicht mehr draufdrücken. Das, was ich ja die ganze Zeit immer fleißig gemacht habe, schön mit dem Fingerchen immer mit drauf gedrückt, Start, Landung, ne? Dann bin ich zweimal gelandet immer und ich bin zweimal gestartet. Und das führt dann zu Verwirrung. Das ist nicht gut. Also das Ding anmachen und das Ding erkennt, wenn man losrollt, wenn man beschleunigt, wenn man fliegt und dann auch wieder landet. Das hat auf dem Weg von Breslau nach Stade, hat das für viel Papierarbeit gesorgt, dass wir dann unterwegs gerechnet haben. Also ich würde ich sie nochmal benutzen? Nö, ich glaube momentan nicht mehr. Ich schreibe mir jetzt meine Motorzeiten auf und dann rechne ich das dann zu Fuß aus und dann ist gut. Also wer das schnell machen will, so kann die nutzen. Ich glaube ich jetzt nicht mehr.
Bist du erstmal abgeschreckt.
Ja, gut, genau.
Also ich schreibe die Vereinsfliegerzeiten auch meistens noch händisch, wenn ich gelandet bin. Aber bei uns im Verein schwören echt viele drauf, ne? Die steigen ein und sagen, wenn ich losrolle, dann trackt er das. Und wenn ich nach Hause komme, dann muss ich nur noch den Flieger putzen und Bordbuch eintragen. Aber ich habe wenigstens diesen Eintrag im Vereinsflieger schon mal von der Backe.
Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, eine Geschmackssache.
Genau. Wo wir gerade von Vereinsflieger und Flugerfassung und sowas reden, ich benutze ja noch ein digitales Flugbuch.
Ja.
Also ich habe tatsächlich ein handschriftliches Flugbuch, was ich aber, glaube ich, nur so lange führen werde, wie ich jetzt in der Ausbildung bin. Und sonst mache ich alles digital, was auch regulär den Normen entspricht. Und diese App, die ich dafür nutze, heißt Before Takeoff. Und die ist auch mit Vereinsflieger gekoppelt. Das heißt, wenn ich meine Zeiten bei Vereinsflieger eintrage, dann habe ich die automatisch in meiner App und kann dort sehen, was für Flüge ich gemacht habe. Die hat auch eine sehr coole Anzeige, so ein wie so eine Art Tachometer, der mir meinen Übungsstand anzeigt. Also wie viele Landungen habe ich gemacht in letzter Zeit, wie viele Stunden habe ich in letzter Zeit gemacht, und wenn es so langsam in den gelben, roten Bereich geht, heißt es, du solltest mal wieder fliegen gehen. Und generell kannst du da ganz viele Auswertungen machen, mit was für ein Flugzeug bist du geflogen, was für eine Art von Flug bist du solo geflogen und so weiter und so fort. Ganz tolle App. Und wie gesagt, wenn ich jetzt die Flugdatenerfassung vom Vereinsflieger nutzen würde, dann wären die Zeiten automatisch im Vereinsflieger und damit automatisch in meinem Flugbuch, und ich habe nichts mehr zu tun.
Aha. Also ziemlich cool, ne?
Ja, finde ich schon.
Kommt alles aus einem Hause, ne?
Richtig. Haben wir ja auf der Aero jetzt gelernt, sind ja alles Papa, Sohn und Tochter oder so, ne?
Ja, genau, es ist ein Familienunternehmen.
Genau.
Also der Papa hat Vereinsflieger geschrieben und die Tochter hat mit dem Bruder zusammen Before Takeoff geschrieben. Und ich benutze auch ein elektronisches Flugbuch. Das habe ich sogar während meiner Ausbildung schon angefangen zu führen. Das heißt FlyGo.
Siehst du?
Das ist auch ziemlich gut. Und da kann man sich dann auch am Schluss Filter setzen. Also wenn irgendwann mal die Landesluftfahrtbehörde zu mir sagen würde, lieber Fritz, wir möchten gerne mal von dir die Auszüge aus dem Jahr 23 oder 21 haben. Dann kann ich da mal im Filter sagen, hol mir mal das Jahr 21 raus. Da steht dann das Muster mit dabei, da steht das Kennzeichen mit drauf und natürlich die Stunden, Off-Block-Zeiten, On-Block-Zeiten, reine Flugzeit, alles aufgeführt. Ist auch sehr empfehlenswert.
Absolut. Wo wir gerade von Flugbüchern und Bordbüchern reden, kennst du den Bordbuchrechner?
Nee, den kenne ich nicht. Aber das wäre ja genauso mein Ding, ne? Weil mit Bordbüchern und Papierkram habe ich es ja nicht so.
Ja, das habe ich ja gemerkt auf dem Flug. Naja, aber ich finde es furchtbar, wenn du der Letzte bist, der im Bordbuch dann diesen Flug eintragen muss und dann ja den Übertrag auf die nächste Seite rechnen muss. Ne? Da musst du ja diese ganzen Flüge zusammenrechnen,
ja,
und dann die Gesamtzeit überbringen. Und dann ist es ja einigen schon vorgekommen, dass sie mit den Dezimalrechnungen und diesen ganzen Kram dann sich mal verrechnet haben, ne?
Ja gut, das sind aber auch Riesenzahlen. Da muss man jetzt eine Lanze brechen für die Kolleginnen und Kollegen, ne?
Ja, ich nehme mich da auch nicht von aus. Okay. Also ich wette, ich habe auch schon mal eine Bordbuchseite komplett nochmal neu gerechnet.
Okay.
Und da habe ich mir dann tatsächlich diese App gegönnt. Die heißt Bordbuchrechner. Und da kannst du genau das machen. Du trägst einfach oben eine Startzeit ein, also diese von der Seite, die 1200, was weiß ich, Stunden. Und dann trägst du diese ganzen Einzelstunden ein, die da im Bordbuch für die Seite eingetragen sind. Und dann rechnet er dir automatisch unten den Übertragswert. Das hat mir schon die ein oder andere Minute gespart. Kann ich jedem nur empfehlen, der ein bisschen rechenfaul ist.
Und ist auch kostenlos.
Absolut, ja.
Ist kostenlos.
Ja.
Richtig cool. Ist das für iPad und für iPhone oder nur für eins von beiden?
Oh, gute Frage. Also ich habe es nur auf dem iPhone, aber ich denke, auf dem iPad wird es auch laufen. Bei diesen ganzen Apps, die wir jetzt gerade besprechen, müssen wir natürlich sagen, wir sind halt Hardcore-Apple-User. Was da Android-mäßig unterwegs ist, wissen wir leider nicht.
Bin ich raus, weiß ich nicht. Was ist Android? Ah, das war jetzt böse, Entschuldigung. Oh, jetzt haben wir gerade ganz viele Zuhörer verloren. Ganz viele Abonnenten haben uns jetzt.
Wobei, nee, stimmt nicht. Also die meisten unserer Hörer sind auch Apple-User und hören über iTunes.
Stimmt.
Das können wir ja über die Statistik sehen.
Ja, das stimmt. Eine coole App für die Flugplanung ist noch FL95, wer das vielleicht nicht kennt. Ist auch kostenlos im Internet. Richtig gut. Damit habe ich damals meine Flugplanung gemacht, auch für meine praktische Prüfung. Und das war auch völlig in Ordnung. Das hat der Florian anerkannt damals.
Mhm.
Das ist richtig gut. Ja gut, dann haben wir klar FlyStow. Da haben wir das große Interview auf der Messe gemacht. Mit FlyStow dürfen sich ja auch die Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch auf weitere Sachen freuen, auch auf YouTube. Wir haben ja mit FlyStow noch einiges in petto.
Richtig. Ich habe jetzt gerade erst die ganzen Flüge von unserer Polenreise da eingetragen und war schon begeistert, was man da so alles sehen kann. Und auch vor allen Dingen, wie einfach das ist. Ich habe die meisten Flüge habe ich jetzt in der Polenreise mit meiner Garmin Watch getrackt.
Ja.
Und das ist einmal runterladen, einmal hochladen und ich habe den ganzen Flug drin mit Daten und kann das Ganze dann nochmal nachvollziehen, wo sind wir, um welche Flugbeschränkungsgebiete rum. Das Tolle ist, dass Flysto tatsächlich auch noch die Wetterdaten von dem Zeitraum runterlädt. Also das war natürlich für unseren Abflug aus Danzig interessant. Und auch ADS-B-Daten anderer Flugzeuge. Das heißt, ich konnte halt im sehen, wo sind denn unsere anderen Kameraden lang geflogen und wo haben die ihre Umkehrkurven und sonst was gemacht. Das war schon echt spannend zu sehen.
Ja, das war echt spannend, weil also wir sind ja zu einem Zeitpunkt losgekommen, da war ja eigentlich Sodom und Gomorra im Norden von Danzig, ne?
Das kann man so sagen,
ja. Da war ja richtig Bewegung drin. Du hast noch ein paar andere Apps im Hinterkopf, das weiß ich. Diese Aviation Exam. Gut, das wäre jetzt eigentlich mehr so für die Theorievorbereitung, ne?
Genau, also die anderen Apps, die jetzt da noch kommen, sind alles eher so Apps, die man mal für zu Hause haben sollte. Aber wenn wir jetzt noch ans Fliegen denken, beziehungsweise ans Ende des Fliegens, wollen wir natürlich nicht unsere lieben Kollegen von Aeropass vergessen.
Stimmt. Grüße gehen raus an Daniel und Ralf.
Eben.
Oh Mann.
Also, die sind mit uns mitgeflogen. Wenn's klappt, gehst du ja nochmal mit dem fliegen dieses Jahr, habe ich gehört.
Ja.
Von daher eine ganz tolle App. Ich liebe das, wenn du irgendwo, also wenn ich Flugleiter mache, liebe ich das, wenn die Leute einfach sagen, jo, wir zahlen per Aeropass oder wenn ich irgendwo unterwegs bin und da einfach nur Touch and Goes gemacht habe, ohne auszusteigen, einfach zu sagen, wir zahlen per Aeropass und dann fliegen wir zurück und dann mache ich das am Ende des Fluges und nicht irgendwie zwischendurch nochmal Motor abstellen, weil was Motor ausstellen bei einer Cessna bewirkt, haben wir ja schon mal mitbekommen, ne, Fritz?
Oh ja, du sprichst gerade von Burg Feuerstein, ne?
Richtig.
Es war aber auch ein fremdes Flugzeug, ne? Das muss man dazu sagen.
Das stimmt.
Ich kannte die Eggel nicht so gut. Ja, das stimmt. Nee, aber man muss auch mal ganz klar sagen, also wir werden dafür jetzt nicht bezahlt, aber man muss wirklich sagen, das Produkt Aeropass ist echt geil.
Ja.
Das ist einfach super. Wer jemals in Hildesheim war und auf diesen elendlangen Turm hochgekrabbelt ist, der wird sich nur noch für Aeropass entscheiden. Oder Aerops, wie die auf dem Turm in Hildesheim sagen. Das ist Aerops.
Aerops.
Ja. Nee, also Aeropass, richtig coole Nummer. Wir wollen dieses Jahr noch mal gucken, dass wir vielleicht nach Venedig kommen. Mit den Jungs von Aeropass. Mit dem Ralf und mit dem Daniel. Weil denen hat das so viel Spaß gemacht auf der Reise. Und Daniel ist ja komischerweise nie dabei. Der drückt sich ja immer.
Der ist ja dann. Jetzt muss er.
Jetzt muss er. Jetzt hat er gar keine Wahl. Jetzt muss er mit. Ja.
Wunderbar.
Ja. Ja, also Aeropass, ganz klar, gehört damit rein. Was gibt's denn jetzt noch so im Bereich der Theorievorbereitung? Was kann man da noch benutzen, lieber Johann?
Also ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, ich bin einfach nur mein iPad durchgegangen, was ich da noch drauf habe. Natürlich habe ich als Flugschüler jetzt gerade Aviation Exam drauf. Gerade fürs Durchklicken von den Fragenkatalogen sehr praktisch. Aber auch da sollte man ein bisschen Recherche betreiben, weil die Fragenkataloge sind ja je nach Bundesland ein bisschen unterschiedlich und einige Bundesländer passen besser zu den Fragenkatalogen im Aviation Exam. Andere Bundesländer haben andere Fragenkataloge, die zu anderen Apps besser passen. Mir fällt jetzt gerade der Name leider nicht ein von den anderen Apps. Da solltet ihr euch definitiv nochmal im Internet ein bisschen umgucken. Fragenkatalog, App und auch das Stichwort Bundesland nochmal eingeben. Dort findet ihr dann meistens so eine Übersicht oder irgendwelche Forenbeiträge, wo drin steht, welche App passt zu welchem Bundesland mit welchem Fragenkatalog. Das ist halt etwas, was man beachten sollte. Eine andere App, die ich ziemlich cool finde, da wollten wir auch irgendwann nochmal ein Interview machen, ist die Easy Memory Item. Kennst du die?
Easy Memory Item, ist das der junge Mann mit den Checklisten.
Richtig.
Ah, richtig, das siehst du.
Genau. Wenn ich das richtig weiß, ist der Erfinder von Easy Memory Item selber A320 Co. oder Kapitän mittlerweile. Und hat früher kostenlos, jetzt mittlerweile kostenpflichtig, sehr coole Checklisten erstellt für extrem viele Flugzeugmodelle. Gerade für die Aquila habe ich es benutzt, um ganz, ganz am Anfang der Flugausbildung diese ganzen Flows einfach drin zu haben. Mhm. Weil die muss ich nicht in der Luft lernen, wenn mein Fluglehrer sie bei mir versucht einzupeitschen, sondern das kann ich zu Hause lernen. Und diese App hat so ein bisschen auch sowas wie eine Abfragefunktion. Ne? Du guckst dir das erstmal an, da steht das dann, okay, ich mach das, check. Ich mach das, check. Ich mach das, check. So, und dann sagst du, okay, jetzt so ein bisschen Abfragefunktion. Dann steht da nur noch der Punkt. Und du sagst, okay, was müsste ich da tun? Also muss ich das checken, muss ich das einstellen oder sonst was?
Ja.
Und in der, ich sag jetzt mal, Prüfungsfunktion siehst du noch nicht mal mehr alle Items, sondern die musst du dir dann auch noch praktisch aus dem Kopf herausholen.
Macht aber auch viel mehr Sinn, das in ruhiger, entspannter Atmosphäre zu Hause, jetzt wie bei dir dann, ich sage jetzt mal, im Keller zu lernen. Dann hast du es drauf, anstatt das im Cockpit irgendwie jemanden in die Birne zu prügeln, wenn du jetzt ohnehin jetzt schon ein Flugzeug fliegen musst, rausgucken musst und noch funken musst, macht das überhaupt gar keinen Sinn, weil dann ist null Lerneffekt da.
Unbedingt. Also du weißt ja, dass ich großer Chairfly-Fan bin.
Ja.
Und wenn ich nicht im Simulator unterwegs bin, nutze ich halt die App. Ich habe hier ein Poster vom Cockpit der Aquila mir hingehangen und habe halt da meine Flows am Anfang gemacht. Und dann hatte ich die nach ein paar Flugstunden, war das dann auch ganz einfach. Ne? Wo greifst du hin? Okay, du Fuel Pump, Landing Light, Carburetor Heat ziehen und so weiter. Das war dann ganz schnell drin.
Ja.
Und ganz wichtig sind dann natürlich jetzt gerade in meiner Phase, wenn du über Land gehst, sind dann diese ganzen Notverfahren. Ne? Wenn mal wieder komischerweise der Motor ausgeht, okay, was machst du jetzt? Fuel Pump an, Fuel Tank wechseln und so weiter und so fort.
Ja.
Und das kannst du halt zu Hause super lernen. Und gerade mit der App ist die super.
Ja, absolut.
Die nächste App auf unserer Liste ist ja eine App, mit der du früher viel zu tun hattest. Ne? Wenn ich mich dran erinnere, als du mit der Piper unterwegs warst, bist du gerne mal mit Wingly geflogen.
Absolut, ja. Ich habe das gerne genutzt. Das ist eine tolle Sache. Wenn man anderen Leuten das Fliegen näher bringen möchte, dann macht man das einfach mit Wingly. Ja, das ist praktisch. Legt man einfach eine Datenbank an. Man muss die Lizenzen einscannen. Also das wird auch alles überprüft. Das ist hier kein Wischiwaschi. Da wollen die dann auch wissen, wie viele Stunden man bisher geflogen ist. Und dann sagt man, okay, was kostet dein Flieger? Was hast du? Stell mal ein paar Bilder rein. Und dann düst du dann damit rum. Und dann habe ich da schon den ein oder anderen Passagier mit rumgeflogen. Auch zu Corona-Zeiten. Ganz, ganz brav mit Maske. Mhm. Ist eine coole Sache. Kriegst einfach ein bisschen Kohle noch dazu und kommst auf Flugstunden. Und das ist eine richtig runde Sache. Also Wingly ist auch nicht verkehrt.
Ja, denke ich auch. Also habe ich mir schon runtergeladen, freue ich mich schon, wenn ich es dann nutzen kann.
Ja.
Eine weitere App, zu der du damals, da warst du noch ganz alleine mit dem Podcast unterwegs, oder?
Ja.
Als du das Interview gemacht hast mit One Way Map.
Richtig, mit dem Daniel aus der Schweiz. Grüezi.
Richtig.
Ja, stimmt, der Daniel als Runway Map. Das war so einer meiner ersten Apps, die ich auf dem Handy dann mitbenutzt hatte. Und ich habe die dann auch immer im Internet gesucht und gab's die nicht. Und dann habe ich die angeschrieben und ich bekam auch ziemlich schnell Antwort von den beiden. Und dann habe ich mich hingesetzt und hatte mit denen so das eines der ersten Interviews tatsächlich, oder? Das ist richtig.
Ja, also ich nutze die App ja auch total gerne. Erstens, weil es für mich so ein bisschen wie so ein Flieger-Facebook ist. Weil du kannst da ja auch posten und liken und es gibt schon auch eine aktive Community da. Dann ist das Team da ja auch sehr stark daran, auch News online zu stellen oder auch Webinare zu machen und sowas. Also es gibt da auch immer mal wieder fachtechnische Sachen, die echt interessant sind. Und was die App alles an Funktionen hat, ne? Du findest da Rechner und so weiter. Du hast da Wetterinformationen. Mhm. Du hast da eine Karte. Du hast da auch Flugplatzinformationen zu verschiedenen Flugplätzen. Wenn du dann noch die Pro-Version kaufst, kannst du da noch mehr Wetterfunktionen machen. Also rein theoretisch kannst du One-Way-Map auch genauso als EFB nutzen wie die anderen vorher genannten Apps.
Ja, Das ist überhaupt gar kein Thema. Und ja, wer das Interview mal hören möchte, das sind die Macher von Runway Map. Und Daniel liegt dann meistens nachts im Bett und überlegt sich, was möchte ich denn als Privatpilot gerne noch in dieser App alles mit nutzen? Und dann springt er dann sofort an den Rechner und dann setzt er das dann alles sofort um. Ziemlich coole Nummer, diese Runway Map.
Absolut.
Ja.
Ja, das waren meine Apps. Hast du noch irgendwelche?
Nee, eigentlich nicht mehr. Also wir sind da beide. Du bist mir noch voraus, gerade so mit diesem Safe Sky, was du da alles so benutzt und auch mit Before Takeoff. Aber sonst sind wir eigentlich ziemlich same.
Würde ich auch sagen, sind wahrscheinlich auch so die meistgenutzten Aviation Apps. Falls ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, noch eine App habt, die wir unbedingt mal uns angucken sollten und nochmal besprechen sollten, dann schreibt uns doch gerne einfach über Instagram oder über feedback@privatpilotenlaunch.fm. Ich bin da immer total heiß drauf, neue Apps zu finden. Ich kriege andauernd neue Screens, weil immer wieder neue Apps dazu kommen und ich bin gespannt, was es noch so alles gibt.
Dein Handyspeicher ist einfach noch nicht ausgereizt, ne?
Das stimmt, da bin ich auch sehr froh drum. Also mein allererstes Samsung-Handy, das hatte ich relativ schnell voll, ja.
Ah, siehst du? Das iPad gibt dir noch, oder das iPhone gibt dir noch Kapazitäten.
Richtig.
Apropos, weil du es gerade angesprochen hast, wenn ihr mal wieder in den Weiten des WWW unterwegs sein solltet, schaut doch gerne mal auf unserer Seite vorbei, privatpilotenlaunch.fm. Der Johann hat das ein bisschen noch mal sortiert, er hat da noch ein bisschen was eingefügt auf unserer Seite. Ich möchte, dass das nicht untergeht, weil du hast da viel Arbeit reingesteckt. Und das finde ich, das soll einfach noch mal an der Stelle erwähnt werden. Da hast du ein bisschen, die Podcast-Folgen noch mal ein bisschen kategorisiert, kann man eigentlich sagen, ne?
Genau, weil wir haben ja mittlerweile schon einige Podcast-Folgen online. Und ich selber habe mir gerade viele Gedanken gemacht aufgrund einer Sache, über die wir uns ja gerade Gedanken machen, dass ich einige unserer alten Folgen nochmal hören müsste. Gerade welche, die du mit Christian aufgenommen hast, über Flugzeugkauf und so weiter und so fort. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir einige Folgen haben, die so thematisch zusammenpassen. Und da habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt so ein paar neue Kategorien. Das heißt, wenn ihr auf unsere Seite geht und dort oben im Menü auf Podcast-Folgen klickt, dann seht ihr darunter drei Kategorien. Das ist einmal Ausbildung und Praxis. Das ist Flugzeughalter, also alles, was mit Flugzeugkauf, Haltergemeinschaften und Technik auch ein bisschen zu tun hat. Also auch die Folgen mit Malte sind darunter. Und alles, was Equipment angeht, so wie diese Folge zum Beispiel, würden dann in der Kategorie 3 unter Equipment fallen. Und am Ende sind es unsere bekannten Folgen, die ihr vielleicht schon gehört habt, aber einfach nochmal neu sortieren.
Richtig. Und wenn ihr die Folge jetzt hier auch sehen wollt, dann müsst ihr auf YouTube gehen.
Genau. Wir haben uns extra hübsch gemacht.
Ja, stimmt.
Damit wir heute mal auch irgendwie zu zeigen sind.
Richtig. Hättest du mir das mal gesagt, dann wäre ich vielleicht noch mal zum Friseur gegangen. Ich sehe aus wie so ein explodierter Frosch.
Ja, stimmt. Du bist nicht so abrasiert wie die ganzen Fußballer gestern. Das ist mir so aufgefallen. Die haben ja jetzt alle so den Bundeswehrschnitt.
Ja, damit die jetzt windschnittiger über den Platz sausen können wahrscheinlich. Oh,
richtig.
Ne? Richtig. Johann, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, nach langer Zeit mal wieder mehr oder weniger live aufzunehmen. Das war toll.
Fand ich auch.
Vielen lieben Dank. Wir sehen uns spätestens am 15. Juni, wenn ich Flugleiterdienst habe in Stade.
Ach, siehst du? Dann komme ich bestimmt vorbei, wobei mein Kleiner dann Geburtstag feiert, aber dann feiern wir einfach bei dir drumherum.
Das finde ich großartig. Dann möchte ich bitte ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee haben, wenn ich da...
Wenn du dann die Rasselbande mit Fußball und so von den Flugzeugen fernhältst, kriegst du auch ein Stück Kuchen, ja.
Mit Fußball? Mhm. Okay, alles klar. Gut, kriege ich auch irgendwie hin. Ja, man ist ja Kummer gewohnt, ne? Ihr Lieben, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Many happy landings. Bleibt neugierig. Stay tuned. Blue skies. Johann?
Schreibt uns auf Insta. Unbedingt.
Bis zum nächsten
Mal. Alles Gute.
Danke. Ciao.